Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Linda Zervakis, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie präsentieren Deutschlands Nachrichtensendung Nummer 1. Sie sind Autorin, aufgewachsen in Hamburg. Ihre Eltern hatten dort einen Kiosk und Die Königin der bunten Tüten war das erste Buch. Und jetzt ist das zweite erschienen. Was müsste denn in so eine bunte Tüte hinein bei dem Buchtitel Etzikietzi?
Wenn man es übersetzt, ist so lala, da würde ich ja dann alle Süßigkeiten reinpacken, die ich nicht so gerne mag. Das sind für mich diese Schaumbananen, die es ja auch in Erdbeere gibt.
Ich erinnere mich, beim letzten Mal kam das nicht so gut an. Ich hatte Ihnen eine Tüte mitgebracht.
Die Bananen, da stehe ich einfach nicht so drauf. Es wären auch Erfrischungsstäbchen drin. Würde ich auch sagen, dass das die meisten Kinder nicht sofort essen würden, obwohl bei den Bananen geht es so. Was gibt's noch? Ich bin auch nicht so ein Cola-Flaschentyp, gebe ich auch ehrlich zu. Und ansonsten sind wir dann auch schon dabei, also der Rest geht.
Lakritz spaltet ja auch, gehört ja auch oft in solche
Tüten. Ich mag nur nicht das Konfekt. Also es gibt ja eine bestimmte Sorte, wo Lakritz ist und dann ist drumherum weißer Schaum oder dunkelbrauner Schaum oder wie auch immer. Oder diese Stangen, wo es dann quasi innen drin ist. Da stehe ich auch nicht so drauf.
Und Sie schreiben dort über Ihre griechischen Wurzeln. Inwiefern kann man das Essen mit den griechischen Wurzeln in Verbindung bringen? Denn Sie beginnen ja gleich, dass Ihre Mutter Sie mit einer griechischen Pita lockt.
Ja, wenn ich auf meine Wurzeln zurückblicke, dann spielt Essen einfach eine sehr große Rolle, auch wenn man bei diesen durchtrainierten Oberarmen nicht von selbst drauf kommen würde. Essen ist bei uns auch Geselligkeit. Also wir sitzen zusammen. Ich erinnere mich dann sofort an, wenn ich im Dorf meiner Mutter sitze. Da sitzt man nicht zu fünft, sondern da kommen dann 20, 25 Leute aus der Nachbarschaft und jeder bringt was mit und man isst zusammen und trinkt zusammen und hat dann 4, 5 Stunden, wo man quasi dieses Essen zelebriert. Von daher würde ich sagen, ist das schon ein wesentlicher Bestandteil von mir. So.
Und dieses Etzikietzi, wie ist das als Buchtitel entstanden? Denn das klingt ja wenig euphorisch.
Also, ich hatte viele Etzikietzi-Momente in meinem Leben, das kann ich schon mal sagen. Und Etzikietzi bedeutet nicht nur so lala, sondern auch so und so. Also auf mich bezogen, ich bin ein bisschen so Griechin, ein bisschen so Deutsche, also ich bin nicht Etzikietzi.
Also das zwischen den Stühlen, so formulieren Sie es ganz häufig. Wo merken Sie das denn in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie beispielsweise über Griechenland berichten?
Dann zucke ich natürlich bei bestimmten Meldungen, das ist ganz klar. Ich lasse mir das nicht anmerken. Also wenn ich jetzt an Lesbos denke und Moria, dann tangiert mich das natürlich. So. Also auf der einen Seite natürlich wegen der Situation der Flüchtlinge, aber auch mache ich mir Gedanken, was die Inselbewohner angeht, dass die seit Jahren einfach vom Tourismus, eine Insel, die ja vom Tourismus lebt, die dadurch Einschränkungen haben, dass die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen aufgrund dieses Lagers oder dieses Nichtlagers, dieser Situation da auf der Insel. Das tangiert mich. Das war auch damals so bei der Finanzkrise. Ich habe aber einen ganz guten Mechanismus. Ich weiß, was von mir verlangt wird, kann quasi meine Gedanken dazu, die lasse ich vor dem Studio, lasse ich sie draußen. Im Studio bin ich die professionelle Linda Zervakis, Tagesschausprecherin. Und was ich danach denke, bekommt der Zuschauer nicht mit. Ich finde, es ist auch sein Anrecht, also das Recht der Zuschauerinnen und Zuschauer von mir, nicht abgelenkt zu werden von meiner Meinung, sondern das muss neutral präsentiert werden.
Und hinter den Kulissen werden Sie da aber umso häufiger vermutlich drauf angesprochen.
Es geht. Also deswegen ist es verwunderlich, weil die meisten Menschen mich als Linda im Ganzen sehen. Da spielt der Nachname dann keine große Rolle. Ich werde dann gefragt, hast du Verwandte auf Lesbos oder kennst du da jemanden? Und das habe ich nicht. Also ich habe da niemanden. Aber das ist eher selten der Fall.
Was haben Sie denn mit dem griechischen Mittelfinger zu tun?
Also Sie spielen jetzt auf Varoufakis an, ne? Ja, der wird manchmal rausgeholt beim Autofahren. Also aber wird er nicht gezeigt.
Nicht nur auf den Mittelfinger, sondern auch auf den jetzt geografisch gesehenen Mittelfinger. Auf den spielen
so,
Sie nämlich
so,
in Ihrem Buch an.
Jetzt komme ich. Also wir kommen nach Peloponnes. So, ja. Nach Mani. Ja, da habe ich Urlaub gemacht mit dem Korn. Ja, gut, dass ich wieder nur in eine Richtung gedacht habe. Es spricht sehr für mich. Da habe ich Urlaub gemacht mit meiner Mama. Und wenn man sich Peloponnes anguckt, sieht es ja aus wie eine Hand, nur dass sie halt aus vier Fingern besteht. Und meine Mutter wollte da immer mal hin, weil ihr Vater aus Kalamata ist, also da, wo auch das griechische Olivenöl, oder wo es halt ganz viele Olivenhaine gibt, wo auch griechisches Olivenöl bekannt ist aus dieser Region. Und wollte ihr quasi, weil sie länger nicht mehr da war, eine Reise machen. Auf dieser Reise ist wie immer sehr viel passiert.
Und darüber schreiben Sie in Ihrem Buch Etzikietzi. Sie haben das Buch Ihrer Mutter auch gewidmet. Für Chrissy schreiben Sie da rein. Sprechen Sie Ihre Mutter mit Vornamen an?
Ja, also ich sage eigentlich Mama. So ist das auf Griechisch, ne? Aber das, so, das ist eher untypisch in Griechenland, dass man seine Eltern mit dem Vornamen anspricht. Also es ist halt Mama, Baba, so, das ist das.
Und was haben Sie ganz Neues über Ihre Familie erfahren?
Also ich habe das einiges wusste ich natürlich schon. Es haben sich halt Sachen verfestigt. Insofern, dass ich weiß, wo der Humor herkommt. Und dieses, also ich habe dann auch diese melancholisch traurige Seele in mir. Es ist halt himmelhoch jauchzend und dann wieder tief betrübt. Das kenne ich von mir auch. Das ist aber ein bisschen besser geworden in Richtung himmelhoch jauchzend. Das kann ich inzwischen besser als das andere. Es zeigt mir aber auch meine Wurzeln. Ich habe zwei Wurzeln. Das ist eigentlich so die Erkenntnis. Ich bin weder das eine noch das andere. Und das ist irgendwie auch gut so.
Das scheint mir auch eine Botschaft von Ihnen zu sein, dass Sie sagen, ja, das ist für mich eine Bereicherung. Mhm. Ist das so? Empfinden Sie das so?
Ich empfinde das absolut so, weil ich kann mich, glaube ich, auf Menschen, jetzt kommt dieses schöne Wort, mit Migrationshintergrund vielleicht besser einlassen, weil ich bestimmte Sachen aus meinem Leben kenne. Ich finde die Mischung ganz herrlich, dieses leicht Verpeilte manchmal aus dem Griechischen und so, ja gut, komme ich heute nicht, komme ich morgen, also jetzt übertrieben gesagt, gemischt mit dieser deutschen Korrektheit. Also das ich merke es ja selber, also ich bringe es ja auch selber durcheinander, wenn ich mich in Griechenland mit meiner Cousine um 15 Uhr verabrede, dann denke ich so, wow, wenn sie um Viertel nach fünf nicht da ist, dann ist ja noch alles gut. Und wenn sie dann, oder nee, ich habe gesagt um drei, wenn ich mich um drei mit ihr verabrede und sie ist um Viertel nach drei noch nicht da, dann werde ich unruhig. Und dann kommt sie um vier und denkt so, jetzt bin ich aber eigentlich schon einen Ticken angesäuert und sagt dann so, ja, wir hatten uns doch eigentlich um drei verabredet. Und sie sagt so, wieso, wir haben doch gesagt nachmittags.
Und das passt dann schon.
Entspann dich doch mal. So, da merke ich dann so, ja, okay, da bin ich dann schon Deutscher geworden. Also jede andere Kultur on top ist eine Bereicherung. So sollte man das sehen und nicht immer mit Hass oder mit Ängsten begegnen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Botschaft. Und die Botschaft ist, die Tatsache, dass ich zwei Pässe habe, ist genauso, wie ich mich fühle. Ich fühle mich, ich bin ein Teil Deutsche, ich bin ein Teil Griechin und dass ich diese beiden Pässe habe, ist für mich wahnsinnig wichtig, weil genauso fühle ich mich.
Sie sind Hamburgerin, Ihre Eltern sind aus Griechenland nach Deutschland gekommen. Wissen Sie was darüber, wie die sich damals entschieden haben, wie dieser Entschluss gefallen ist, nach Deutschland zu gehen?
Also bei meiner Mutter weiß ich es ziemlich genau, weil das auch in diesem Tagebuch stand, was sie mir damals gegeben hat. Meine Mutter hatte in ihrem Leben zweimal die Chance, quasi aufzusteigen. Das war einmal die Möglichkeit, aus der Grundschule in die weiterführende Schule zu gehen. Und diese Chance wurde ihr von ihrem Vater verwehrt, weil es hieß, ja, du hast ja noch einen jüngeren Bruder und wir können uns das nicht leisten, weil die Schule im Nachbardorf ist, da müssen wir ein Zimmer anmieten. Das können wir uns nur für eine Person leisten. Bei dir ist ja wichtig, dass du weißt, wie der Haushalt funktioniert und dass du kochen lernst, damit wir dich verheiratet bekommen. So, das war schon mal so der erste große Knick in ihrem Leben. Dann hat sie ihre Schwester besucht in Thessaloniki, die ja schon verheiratet war und hat ein neues Gefühl für Freiheit empfunden. Die Leute sind ausgegangen. Sie ist mit ausgegangen und hat diese Stadt genossen. Und die Schwester hatte einen Freund, der eine Schauspielschule besucht hat und der hat sie mitgenommen. Und dann ist sie damit hingegangen und dieser Lehrer, Signor Franco, hat ein Talent in ihr entdeckt und hat gesagt, super, also wir planen tatsächlich auch einen Film zu drehen und ich würde dir da eine Rolle anbieten.
Und diese Chance wurde ihr dann nochmals verwehrt, ja, genau. Weil der Vater gesagt hat, nee, das ist nichts,
auch wieder
was
nicht.
Ich gehört.
Genau. Und dann hat sie sich gedacht, nee, bevor ich jetzt hier im Dorf bleibe und versauere oder vielleicht tatsächlich noch verheiratet werde, gab es das Anwerbeabkommen aus Deutschland. Und dann hat sie zugegriffen und gesagt, okay, ein, zwei Jahre gucke ich mir das an und dann komme ich zurück. Sie ist bis heute in Hamburg.
Und Ihre Eltern haben sich dann in Deutschland kennengelernt?
Genau.
Und Sie sagen, es war sehr unromantisch, deswegen schreiben Sie darüber nicht.
Ja, also gibt es halt nicht viel zu erzählen. Deswegen kann man es auch lieber lassen. Aber sie mochten sich immerhin.
Welche Herausforderungen hatten Ihre Eltern denn hinsichtlich der Integration? Das ist ja auch heute ein großes Thema. Welche Aufgaben gab es damals?
Ja, das war ja damals für Deutschland in erster Linie auch total fremd. Auf einmal waren Menschen da, die waren lauter, die haben eine andere Sprache gesprochen. Und man darf nicht vergessen, es gab damals keine Integrationskurse, es gab keine Deutschkurse, weil man davon ausgegangen war, dass diese Menschen maximal 2 Jahre da sind und dann gehen sie ja wieder zurück. Also warum sollen wir da weiterhin investieren? Wir brauchen Arbeiter, um die Wirtschaft aufzubauen. Das klappt schon. So, das war, glaube ich, ein großer Fehler, weil meine Eltern sich das alles mühsam selber beibringen musste. Und das war eine Hürde. Das läuft jetzt viel, viel besser. Daraus hat man gelernt, dass man sagt, die jetzt hierher kommen, die Sprache nicht beherrschen, die müssen erstmal Deutsch lernen, weil es für diese Menschen auch viel einfacher ist, sich zu integrieren, wenn man die Sprache spricht des jeweiligen Landes.
Was würden Sie denn über Ihre Eltern sagen? Ist es denen gelungen, sich gut zu integrieren?
Naja, meine Mutter spricht immer noch gebrochen Deutsch. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Natürlich ist sie gedanklich, ist sie auch schon Deutscher geworden. Das fällt dann auch immer wieder auf, wenn wir dann ihre Schwestern im Dorf besuchen. Das fällt schon auf, aber sie hat halt immer noch eine Sehnsucht in sich. So dieses Bedürfnis, doch nochmal zurückzugehen, traut sich aber nicht, weil zu lange weg, die Enkelkinder sind mittlerweile da. Also ja, ich würde sagen, mittelgut.
Also auch das zwischen den Stühlen sein, so wie Sie es empfinden.
Ist es absolut, ja.
Sie präsentieren Deutschlands Nachrichtensendung Nummer 1. Teilweise 17 Millionen Zuschauer hat die Tagesschau erreicht. Macht es einen Unterschied, die Tagesschau morgens um 8 oder abends um 8 zu präsentieren?
Ja, abends um 8. Es ist für mich persönlich immer noch wie so ein Staatsakt. Also morgens um 8 kann auch mal sein, dass ich Turnschuhe anhabe. Abends ist es so, als würde man in die Kirche gehen. Da zieht man sich gut an, weil man auch weiß. Also für mich ist das immer noch diese heilige Viertelstunde, die ich damals auf dem Sofa geguckt habe mit meinen Eltern, wo auch klar war, wehe, es ruft jetzt jemand an, wehe, es klingelt an der Tür, nicht jetzt. Und das ist irgendwie in mir drin. Und jetzt bin ich zwar auf der anderen Seite, aber es hat immer noch eine Bedeutung, vielleicht auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich ungefähr weiß, wie viele Menschen da zugucken. So, Gott sei Dank kann ich es mir nicht genau vorstellen, weil mir das Angst machen würde, aber das ist schon eine andere Nummer.
War jetzt durch den Ausbruch der Pandemie auch was anders bei den Nachrichten, weil das Informationsbedürfnis plötzlich so ein großes geworden war?
Das habe ich Gott sei Dank ausgeblendet für mich selbst. Das hätte mich noch nervöser gemacht. Ich habe das dann immer so einen Tag später mitbekommen. Oh Gott, wir hatten Zuschauerrekorde, 14 Millionen Zuschauer, wo man dann auch denkt so, oh, Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht. Also so, ich habe das ganz gut ausgeblendet.
Und interessant, wofür Sie Ihre Füße verwenden bei der Tagesschau. Da gibt es ein Pedal.
Ach so, ich dachte gerade, so jetzt habe ich wieder.
Ah, was gibt es da noch für die
Geschichte? Es gibt, ich werde um 20 Uhr, werde ich gepromptert. Das heißt, da ist meistens eine nette Dame, die für mich den Teleprompter, ich kenne die Nachrichten nicht auswendig. Und dann gibt es an Tagen, also so am Wochenende oder so, bediene ich den Prompter selbst mit einem Pedal, wo ich dann selber entscheiden kann, wie schnell der Text läuft. Und es gibt einen Vorschau-Monitor, wo man dann gucken kann, sitzen die Haare, sitzt die Augenbraue, hängt sie. So, das sind die Tricks hinterm Tresen.
Und dieses Fußpedal wird also nur an Wochenenden eingesetzt?
Genau, oder nachts. Also es wird eigentlich, oder wenn die Tagesschau länger ist als 5 Minuten, dann setzt sich jemand dazu und dreht für mich und ich kann dann aber auch drauf verzichten. Aber um 20 Uhr ist das super, weil man sich dann wirklich komplett aufs Präsentieren konzentrieren kann.
Und jetzt sind Sie unterwegs mit einem neuen Buch. Sie sind auch im März dann im kommenden Jahr auf Lesereise, sind in Stuttgart, in Eggersulm, in Heidelberg. Bringt das den Dienstplan der Tagesschau durcheinander?
Ich muss das natürlich rechtzeitig anmelden. Gott sei Dank sind wir ja 6 Sprecher, die ja auch nebenbei immer noch mal was zu tun haben. Und wenn ich das rechtzeitig anmelde, dann sollte das kein Problem sein.
Wie ist es denn? Sie haben ja Erfahrung mit Lesereise inzwischen. Welche Frage wird vom Publikum am häufigsten gestellt?
Lustigerweise nie zum Buch, sondern immer bei der Tagesschau. So schreiben Sie die Texte selbst. Ist oft, oder Sie sind ja viel kleiner als gedacht. So, gut, weitere Fragen?
Und das heißt, von der Geschichte, die Sie geschrieben haben, was kommt da zurück?
Es geht. Also die Leute sind erstmal perplex. Also ich habe das ja tatsächlich bei der ersten Lesereise so gemacht, dass ich danach eine Fragerunde gestellt habe. Ganz oft wird auch gefragt, so ja, unternehmen sie dann auch mal untereinander was? Und dann meine ich so, das ist total schwierig, weil eigentlich kennen wir uns untereinander gar nicht, die anderen Sprecher und ich, weil wir ja Staffelläufer sind. Wir geben uns ja immer einer nach dem anderen den Stab. Und dadurch sehen wir uns so selten, aber einmal im Jahr versuchen wir dann so ein gemeinsames Essen hinzubekommen, was auch immer ganz lustig ist. Einer muss dann immer aussetzen, weil er dann die 20 Uhr hat. Also es ist zu dem Thema selbst eher wenig, wirklich. Es ist eher dann, oh, wenn wir jetzt schon die Tagesschau-Sprecherin da haben, dann müssen wir jetzt mal fragen, wie das so ist.
Und gemeinsame Unternehmungen gibt es dann, glaube ich, eher mit Karin Mioska. Da saßen Sie beim Lieblingsgriechen um die Ecke und haben das Buch dann gemeinsam vorgestellt.
Ja, genau. Karin Mioska habe ich Nachhilfe gegeben, weil ich es so gut kam, Instagram. Sie kam nach einer Schicht, meinte sie so, ich habe nur 145 Follower, kannst du mir Instagram erklären? Ich so, ich? Okay. Und dann haben wir ein Video zusammen aufgenommen, was aber wirklich, also wir hatten sehr großen Spaß und offensichtlich wurde das auch von den Instagrammern so aufgenommen und schwupps hatte sie nach dieser Aktion 3000 neue Follower. Von daher würde ich schon sagen, ich bin also ganz
einmal
weit vorne,
Linda,
oder?
Linda Zawakis zum Griechen um die Ecke und es läuft. In Ihrem Job geht es darum, darüber zu berichten, was in der Welt passiert. Sind Sie denn selbst ein Nachrichtenjunkie? Was haben Sie heute an Nachrichten schon konsumiert?
Also es ist mal so. Es hängt von meinem Tagesablauf ab. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich Mutter von zwei Kindern bin, die den Alltag organisieren muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich ganz froh, dass ich auch pausiere. Also früher habe ich mir das jeden Tag immer alles gegeben. Jetzt bin ich froh, dass ich durch den Alltag abgelenkt bin, weil manchmal denke ich so, bewegen wir uns eigentlich in den Untergrund, in den Abgrund. Irgendwann wird es uns alle nicht mehr geben. Also das macht was mit einem dann doch, wenn man immer nur schlechte Nachrichten präsentiert. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ich das zwischendurch mal so zwei Tage pausieren gar nicht so schlimm finde. Es ist ja dann letztendlich wie so eine Soap. So habe ich mir das dann immer vorgestellt. Dann zwei Tage später schaut man rein. Ach Mensch, der US-Präsident, jetzt kommt die Idee. Das ist ja interessant. Vorgestern hatte er noch die Idee, heute das. Mensch. Also das geht. Es ist ja absoluter Nachrichten-Junkie. Kann ich nicht mehr unterstreichen, weil ich es einfach nicht schaffe.
Es ist ganz interessant, was Sie sagen, wo Sie sagen, ja, man hat fast den Eindruck, als seien wir den Untergang geweiht, ja, wenn man die Nachrichten liest. Und die Neurowissenschaft sagt ja, durch die ganzen schlechten Nachrichten löst das in uns so einen Fluchtinstinkt aus. Und im Grunde können wir dadurch auch zynisch werden oder es kann zu Dauerstress führen. Aber Sie haben wahrscheinlich dann eigene Schutzsysteme entwickelt, zu sagen, nee, jetzt mal zwei Tage keine Nachrichten.
Ja, also das hilft mir und man freut sich dann ja eher über so Kleinigkeiten. Und dann blende ich es auch wieder aus, weil ich möchte gar nicht so denken. Also mich macht es dann eher panisch, wenn ich dann irgendwie denke, oh Gott, und jetzt gibt's die Kritiker und die nicht an Corona glauben und. Das ist so, das macht mich auf Dauer, macht mich da schon wahnsinnig. Und dann muss man sich so, glaube ich, so kleine Oasen im Alltag, im Leben suchen, an denen man sich erfreut. Das kann mal das gute Wetter sein in Hamburg, was oft nicht der Fall ist. Es kann ein neues Fahrrad sein. Es kann der neue Bäcker um die Ecke sein und das sind so Sachen, wo man denkt so, super, der hat die leckersten Brötchen und er ist direkt gegenüber von mir. Wahnsinn, so.
Ist denn, wenn man eine Familie hat, was ja gleichzeitig ein Logistikunternehmen ist, ja, ist dann die Lesereise letztendlich Urlaub?
So ein bisschen, ja, aber es ist halt auch immer Stress, weil man, ich weiß nicht, ob das ein Frauen- oder ein Mutterproblem ist, immer das Gefühl hat, oh Gott,
das
schlechte Gewissen ruft an. Übrigens, also der Turnbeutel liegt da und da, nicht vergessen die Trinkflasche und die lange Hose, weil es könnte ja jetzt kalt werden und dann, ja, ich weiß, so. Und kommt dann wieder und stellt fest, nee, ich hatte keine lange Hose mit und ich habe echt gefunden, so, okay, ich sag jetzt nichts. So, also das ist immer so ein zweischneidiges Pferd. Also ein bisschen Freizeit natürlich, plus schlechtes Gewissen. Macht, weiß ich noch nicht.
Etzi-kietzi,
genau.
Es gibt Dinge, die man nur einmal im Leben erleben wird und dann nie wieder. Linda Zawakis, das schreiben Sie über die Zeit, die Ihre Mutter in der Schauspielschule in Saloniki verbracht hat. Gibt's sowas in Ihrem Leben?
Naja, also natürlich der Ritterschlag, als es hieß so, ja, du kommst jetzt zur Tagesschau, das war so, are you kidding me? Also ist es jetzt wirklich so weit, irgendwie so ein Ziel, wo man dachte, immer wieder gescheitert kurz vorher und dann kommt jemand und sagt, so, jetzt ist es soweit. Das war so der erste Moment. Es war aber auch der Moment nach der Schule, als ich das erste Mal gearbeitet habe und sowas wie Anerkennung gespürt habe. Also ich war froh, als ich mein Abitur in der Tasche hatte und ich dann nicht mehr hin musste. Und dann habe ich in der Werbeagentur angefangen als Praktikantin. Und die haben ein Talent in mir entdeckt, dass ich offensichtlich ganz gut texten kann. Zumal, wenn ich dann an meine Deutschlehrerin denke, die mir in der 10. Klasse gesagt hat, wähl mal Deutsch ab in der Oberstufe, du hast eine Ausdrucksschwäche. Ich so, ja, okay, alles klar.
Das kann ja manchmal motivieren, um zu sagen, dir zeige ich es jetzt.
Ja, ich habe sie dann Jahre später im Theater gesehen und sie fragte mich, was machst du? Und ich so, bin Werbetexterin. Das war die größte Genugtuung, die ich hatte. Damit stand es 1:1. Und diese Menschen mich gefördert haben und ich bin in mir selbst so gewachsen. Das war so ein Moment, wo ich so dachte, so, jetzt geht's los. Attacke Leben, ich komme.
Wie haben Sie dieses Gen der Schriftstellerin in sich entdeckt? Schon damals, zu der Zeit in der Werbeagentur?
Vielleicht waren das die ersten Ansätze. Also mein Mann hat mir dabei geholfen, weil ich dann doch schon zu lange Nachrichten mache. Also es ist dann, die Lektorin meinte auch so, es reicht nicht einfach, wenn du schreibst, ich gehe über die Straße. Ich so, wieso, der ist doch der Zwerg. Jeder weiß, was ich dann gemacht. Nee, es geht darum, dass du auch beschreibst, was du dabei siehst. Und so, ich so, ja, aber am Ende geht es doch darum, dass ich über die Straße.
Ja, aber so funktioniert es nicht.
Ich so, okay, mein Mann kann das besser. Und deswegen war das auch wieder so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht zu sehen. Ah, okay, und dann schreibe ich da weiter und du da und so. Und das war irgendwie ganz cool. Also es war eine Koop, wenn man so will. Und das, also ich kann eigentlich nur Bücher schreiben zusammen mit meinem Mann, muss ich hiermit gestehen.
Wie haben Sie denn dann geschrieben, wenn die Kinder im Bett sind oder morgens vor der Arbeit? Wie sieht das aus?
Auch manchmal, ich gestehe, während der Nachtschichten. So, also dann habe ich Leerlauf, dann habe ich meine überschauliche Autogrammpost schon bearbeitet und dann habe ich mich weiter ans Manuskript gesetzt und wusste, okay, ich muss noch 2 Kapitel schreiben und habe zumindest mal so den Grundbaustein gelegt. Ich wusste so, was für Gedanken, also es ist dann erstmal wie so eine Art Kladde, die man dann zusammenschreibt. Dann natürlich, wenn die Kinder in der Kita waren, in der Schule, so diese Vormittage, also so völlig absurd, wo man so dachte, nein, wieso klingelt jetzt der Postbote? Ich bin noch gerade dabei, das, okay, gib her. So, und jetzt vielen Dank, bis morgen.
Der Flow.
Genau. Also wirklich tags und nachts.
Sie kennen ja die Geschichte Ihrer Mutter, kannten es größtenteils. Sie hat Ihnen das Tagebuch gegeben. Wie war das für Ihren Mann, wenn Sie sagen, Sie haben gemeinsam geschrieben? Da haben Sie sich ja vielleicht auch mal nochmal neu kennengelernt oder die Familiengeschichte.
Ja, also bezogen auf meine Mutter schon, weil das ja was ganz Persönliches war. Und ich habe auch geweint, weil es mir nochmal so klar geworden ist, was mein Mann, meine Familie jetzt für Freiheiten erleben darf, die meiner Mutter oder meinen Eltern verwehrt wurden. So, und das, wenn man sich das so vor Augen macht und was hätte sie für ein Leben gehabt, hätte sie ihre beiden Chancen nutzen können, wo wäre sie dann? Wäre sie dann Gastarbeiterin geworden? Wenn man sich das so bewusst macht, also da kriege ich jetzt schon wieder ein Kloß im Hals. Und das ist so, dass man denkt so, wow, deswegen habe ich ihr das ja auch gewidmet, weil ich so dachte, Mama, Hut ab. Also habe ich schon vorher gedacht, aber jetzt natürlich nochmal umso mehr.
Wie hat sie denn reagiert?
Das war ganz lustig, weil ich habe ihr das Buch natürlich zur Abnahme gegeben, weil ich dachte, nee, sie muss das als erstes lesen. Und sie so, ja, Lina, das ist ja erstaunlich, ich bin ja sehr oft da drin. Ich so, ja Mama, wenn man jemanden ein Denkmal setzen möchte, dann muss man sich mit diesem Denkmal ja auch in dem Buch befassen. Naja, okay, fahren wir denn auch wieder nach Quakenbrück, meint sie, weil da hat sie quasi, es war ihre erste Station als Gastarbeiterin. Und da hatten wir dann eine Lesung und da kam der Bürgermeister und hat alte Fotos von der Kaserne gezeigt, wo die Gastarbeiter untergebracht waren. Das war ein ganz bewegender Moment und sie ist da jetzt fast Ehrenbürgerin. Und ich so, na klar, du kommst mit. Also wird sie da dann auch zur heimlichen Heldin gemacht. Davon ahnt sie noch nichts, aber ich glaube, es wird ihr gefallen.
Sie sind in Hamburg, Harburg aufgewachsen. Wie riecht denn Heimat für Sie?
Heimat, wie riecht Heimat? Lustigerweise habe ich jetzt als erstes den S-Bahn-Geruch in der Nase. Die S3, die vom Hamburger Hauptbahnhof nach Richtung Neugraben fährt. S-Bahn, ja, hat halt einen bestimmten Geruch von, ja, wie
bisschen metallisch.
Ja, und aber auch andere Körpergerüche, je nachdem, ob es geregnet hat oder nicht. Dann mal muffig, mal nicht. Und das verbinde ich sofort damit. Das ist lustig, ja.
Und welche Geheimtipps gibt es? Weil Harburg hat ja immer so das Image, ja, das Migrantenviertel, Arbeiterszene.
Genau.
Was gibt's denn da?
Also ich liebe ja den Meyers Park. Das ist ein Waldgebiet, was dann auch übergeht Richtung Harburger Berge, wo es ja ganz viele Mountainbiker gibt. Das ist für mich so mein Geheimtipp. Da bin ich auch damals, weiß ich immer noch, Zur Abi-Zeit, also wenn ich viel gelernt habe, dann immer in den Wald joggen, spazieren gehen. Da war die erste Seilbahn, die ich in meinem Leben bestiegen habe. Und seitdem habe ich eine Faszination für Seilbahn. Also auf jedem Spielplatz feiere ich die. Oh, hier gibt es eine Seilbahn. Das ist für mich Harburg. Auch noch mit so diesem typischen Kern dieser Innenstadt, wo es ein großes Karstadtgebäude gibt, so wo auch heute, wo man denkt, so ja, Wahnsinn. Also es war schon damals ein Hotspot so gesehen. Es gab kleine, viele Läden in der Fußgängerzone, die jetzt natürlich alle sich umgewandelt haben in Bäcker oder Schuhgeschäfte, Telefonkartenanbieter. Das verbinde ich in erster Linie mit Harburg. Ich bin da ja nicht mehr, ich wohne da ja nicht mehr.
Gibt es noch Bezüge dorthin, dass Sie sagen, ja, ich habe da so einen Ort und der war für mich in der Kindheit immer ein ganz besonderer Platz?
Das ist immer tatsächlich noch der Meyers Park. Und da, meine Mutter wohnt da ja immer noch und die entführe ich dann manchmal und dann wird da spazieren gegangen.
Und der Kiosk, weil es soll wohl den ältesten Kiosk Hamburgs geben, das ist aber nicht der Kiosk, den Sie dort betrieben haben, Ihre Eltern. In der Blomstraße wohl.
Nee, ja, in der Blomstraße, sagt mir sogar was. Nee, das war der nicht. Unser war an der Bremer Straße und den gibt es aber nicht mehr. Also der ist ja quasi zugrunde gegangen, wenn man so will, weil es durch die Ladenöffnungszeiten, die neuen. Also wir haben ja auch noch davon profitiert, als die Läden um 18 Uhr geschlossen haben. Alle jungen Menschen da draußen, ja, das gab es. Und die Nachfolger, also meine Mutter ist dann ja irgendwann in Rente gegangen und dann hat es nochmal jemand versucht und der Laden ist innerhalb eines Jahres dicht gemacht worden. Ich weiß gar nicht, was da jetzt drin ist, ob da eine Versicherung drin ist. Also unseren Kiosk gibt es tatsächlich nicht mehr.
Aus dieser Zeit im Kiosk, wo Sie selbst dann bis zum, ja, ich glaube von 28 Jahren mitgeholfen haben, haben Sie ganz viel gelernt. Sie beschreiben da immer noch faszinierende Persönlichkeiten, die Sie da kennengelernt haben. Was macht da Ihre Menschenkenntnis aus?
Ja, alles. Also alles, was ich fürs Leben weiß, habe ich quasi da gelernt. Und letztendlich das, was sich auch in den Nachrichten abspielt. Es ist ja auch nicht nur eine Sorte Mensch, die da vorkommt, sondern irgendwie ja alles. Das habe ich auf der anderen Seite des Tresens kennengelernt. Also wir hatten hier im Kiosk auch einen Tresen. Und das war die Schule meines Lebens. Und dafür bin ich dankbar, weil ich glaube, weil alle sagen, ah, jetzt ist sie ja beim Fernsehen. Und Fernsehen wird ja immer gleichgesetzt mit große, weite Welt, was auch stimmt, weil ich durch diesen Job Menschen kennenlernen darf, die ich vorher auch nur von meinem Sofa aus kannte, durch die Mattscheibe. Und jetzt lerne ich sie persönlich kennen.
Zum Beispiel den Bundespräsidenten.
Zum Beispiel den Bundespräsidenten, genau, auch das. Und trotzdem würde ich von mir sagen, ich werde nie groß abheben, weil ich einfach weiß, woher ich komme und wie das Leben, das echte Leben sein kann.
Sie waren auf Reisen mit dem Bundespräsidenten. Ja. Wie bewerten Sie diese Einladung?
Auch da musste ich mich erstmal kneifen, weil ich einen Umschlag zugeschickt bekommen habe aus dem Schloss Bellevue. Und dann ist man schon so, habe ich was verbrochen? Was soll ich machen? Ich gieße auch Blumen, es ist egal. Ich komme. Ja, und da war dann geschrieben so, dass der Bundespräsident sich unheimlich freuen würde, mich bei seiner Reise in Griechenland dabei zu haben, in der Delegation zusammen unter anderem mit Vicky Leandros, 3 Tage. Und meine Aufgabe sollte quasi dann die Brücke zwischen Deutschland und Griechenland. Also ich konnte die Nacht vorher auch nicht schlafen und dann steigt man in diese spezielle Maschine und dann kurz vor der Landung in Athen heißt es so, der Bundespräsident kommt gleich mit seiner Frau. Dann steht er vor einem, man steht auf und dann steht da ein sehr gut gelaunter, sehr herzlicher Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender, die auch wahnsinnig herzlich ist, reicht ihm die Hand und denkt so, ich könnte da jetzt eigentlich auch wieder zurückfahren, weil ich habe genug zu erzählen. So, wie sollen denn jetzt noch die 3 Tage werden? Also es ist unbeschreiblich, eine Ehre, das ist eine Reise, die ich nie vergessen werde.
Und wie war das mit der Brücke Deutschland-Griechenland, wenn Sie beispielsweise mit Ihren Cousins und Cousinen in Griechenland sprechen? Wie bewerten die so etwas?
Das ist immer ein bisschen schwierig. Also die haben Hochachtung vor meiner Arbeit und wissen diesen Schritt, den die Bundesregierung da gemacht hat oder den Frank-Walter Steinmeier da gemacht hat, sehr zu schätzen. Sie selber sind immer noch so ein bisschen in dieser Geschichte verhangen, so, ja, aber das, was ihr damals gemacht habt in der Finanzkrise, wie Deutschland über uns berichtet hat, das war nicht nett. So, also es, da müssen wir jetzt gar nicht aufwühlen wieder. So, und da möchte ich dann auch gar nicht so dazwischen sein. Ich gebe zum Beispiel auch in griechischen Medien keine Interviews mehr, weil es immer dann wieder darauf zurückzuführen war. Also ich werde auf der einen Seite gefeiert, eine Griechin spricht die Hauptnachrichtensendung im deutschen Fernsehen und dann wird sich gleich wieder beklagt. Aber Frau Merkel hat uns im Stich gelassen und lässt uns jetzt auch im Stich mit Lesbos und dem und dem. Und das ist so, das kann ich nicht austragen. Dafür bin ich nicht die Richtige, weil ich auch neutral sein muss. Sonst kann ich meinen Job wieder nicht machen.
Und die unterschiedlichen Perspektiven gehören dennoch dazu, absolut, auch als Journalistin. Wenn Sie jetzt darauf gucken, wenn jemand sagen würde, Sie sind jetzt begeistert von so einer Reise, machen möglicherweise PR für den Bundespräsidenten.
Das wurde aber nicht von mir verlangt. Also ich war nur dazu da als Begleitperson. Ich habe auch gesagt, soll ich da, ich kann ja nicht darüber berichten, weil es dann meine Meinung ist. Wollte ich auch gar nicht. Ich habe das angenommen. Ich habe das auch gefragt, ob ich das machen darf. Und das wurde mir bewilligt. Aber ich habe darüber weder mich in den sozialen Medien geäußert, sondern habe das quasi für mich als Geschenk gesehen, durfte diese Erfahrung machen und habe aber das für mich behalten. Ich finde, das ist auch absolut dann legitim.
Wird das diskutiert, weil es ja so häufig ein Thema ist, die Nähe zwischen Staat und Medien. Auch das könnte ja so bewertet werden. Oder gab es da keine Kritik?
Da gab es tatsächlich keine Kritik, weil ich von vornherein auch gesagt habe, ich mische mich in die Berichterstattung nicht ein. Ich habe auch darum gebeten, dass ich werde da auch keine O-Töne abgeben. Also so deswegen, das war, ja, ich durfte dieses Geschenk annehmen. Ich bezeichne das jetzt mal als Geschenk. Was ich für mich faszinierend war, es war der ungewöhnlichste Griechenland-Aufenthalt, den ich je hatte. Normalerweise ist es so, dass ich nach Griechenland komme und keine halbe Stunde brauche und ich bin sofort eins mit dem Land. Das war diesmal, als hätte ich irgendwie so einen Tarnanzug an oder ich bin in eine Welt eingetaucht, die habe ich in meinem Kopf immer noch nicht begreifen können. Es war total skurril und ich war am Ende dann auch froh, dass es dann nur diese 3 Tage waren und nicht länger.
Weil es so eine andere Rolle war?
Ja, genau so. Und weil ich dachte, irgendwie ist es dann ja auch, also diese Brücke, von der ich eben sprach, die musste ich erstmal begreifen für mich selber. Und das hat mir dann, das war dann okay und ich habe dann gesagt, nee, ich brauche das dann eher. Ich möchte wieder als private Person nach Griechenland reisen, um es anders genießen zu können.
Und jetzt sind Sie ganz viel auf Reisen, um das neue Buch Etsy Kietzi vorzustellen. Mhm. Wann sind Sie wieder in der Tagesschau zu sehen?
Heute Abend.
Ja, wir zeichnen auf, das müssen wir nochmal betonen an dieser Stelle. Es ist Mittwochmittag, es gibt noch eine Currywurst in der Kantine.
Ja, herrlich.
Und ich bedanke mich und alles Gute für Linda Zervakis.
Vielen Dank.
Eins gehört. Es geht.